Ja, wir werden in 1. Petrus Kapitel 2 im Vers 11 alle angesprochen. Bemerkenswert ist, wie Petrus an dieser Stelle Glaubensbrüder seiner Tage und natürlich auch uns ins Gespräch bringt. Wenn wir dort lesen, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und zeitweilig Ansässige, euch der fleischlichen Begierden zu enthalten, die ja mit der Seele im Streit liegen. Geliebte Brüder und Schwestern werden angesprochen als Fremdlinge und zeitweilig Ansässige in einem gottentfremdeten System zu leben. Warum? Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Zum Beispiel sind Gottesdiener kein Teil der Welt. Wir sind Fremdlinge, insofern, als wir uns als Diener Jehovas nicht an gottentehrenden Praktiken beteiligen. Wir konzentrieren uns nicht auf das Leben in dieser Welt, in diesem Weltsystem. Wir konzentrieren uns auf das Leben in der gerechten neuen Welt mit der Aussicht, für immer zu leben. Geistgesalbte Christen und Glieder der großen Volksmenge haben also eine ganz andere Zukunftsperspektive als die Milliarden Menschen, die auf dieser Erde leben. Ein zeitweilig Ansässiger hängt sein Herz nicht an Vergängliches. Ein Vergleich dazu. Nehmen wir an, jemand mietet ein Hotelzimmer. Würde er dann eine Spülmaschine installieren lassen? Vielleicht versprüht er Raumspray, aber er wird nicht die Wände tapezieren. Und während dieser Vergleich noch etwas uns beschäftigt, wollen wir uns Abraham, diesen Mann des Glaubens, der Vater all derer, der die Glauben ausüben, vor Augen führen. Ähnlich handelte nämlich er. Wenn wir dem Bericht der Bibel unsere Aufmerksamkeit schenken, und da dürfen wir gern schon mal 1. Mose Kapitel 12 aufschlagen. Jehova forderte Abraham auf, das Ur in Chaldea zu verlassen und in das Land zu ziehen, das Jehova ihm zeigen würde. Und in der Tat, das war eine ziemliche Herausforderung für Abraham. Lebte er nicht in einer Hochburg der Zivilisation, hier in Ur in Chaldea? Einer Stadt mit allen Annehmlichkeiten seiner Zeit, mit Komfort. Darüber hinaus hatte er dort seine Verwandten. Und jetzt wurde er von Jehova aufgefordert, diese Umgebung zu verlassen und das Land anzusteuern, das Jehova ihm zeigen würde. Zunächst führte ihn sein Weg oder seine Karawanenreise, könnte man ja auch sagen, nordwestlich in das 1000 Kilometer entfernte Haran. Dort starb sein Vater. Normalerweise hätte man denken können, also das kann man doch nicht, das Grab da hier allein zurücklassen, da muss ich bleiben, da habe ich doch noch eine Fürsorge. Nein, 1943 vor unserer Zeitrechnung überquerte er den Euphrat und dann zog er noch 600 Kilometer Richtung Süden und kam dann in das Land, das Jehova ihm von Anfang an zeigen wollte, das nun erreicht wurde. Und der Bericht in 1. Mose 12 im Vers 5 und 6 lautet dann, so nahm Abraham Sarai, seine Frau und Lot den Sohn seines Bruders und alle Habe, die sie angesammelt hatten und die Seelen, die sie in Haran erworben hatten und sie machten sich auf den Weg, um das Land Kanaan zu ziehen. Schließlich kamen sie in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog nun das Land bis zur Stätte von Sichem bei den großen Bäumen von More. Und zu jener Zeit war der Kanaaniter im Land. Wir wissen, dass die Kanaaniter ein Volk waren, das moralisch, sittlich verdorben war. Abraham musste sich alle Mühe geben, um seine Familie, seinen Hausstand vor den verderblichen Einflüssen der Kanaaniter zu schützen. Doch was unternahm Abraham? Er stellte sich dort den Bewohnern des Landes sofort als Anbeter Jehovas vor, indem er den Mut aufbrachte, einen Altar zu bauen. Abraham wohnte von diesem Zeitpunkt an fortan in Zelten. Den Bericht weiterverfolgen im Kapitel 12, im Vers 8 und 9 heißt es dann: Später zog er von dort zur Berggegend östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass Bethel im Westen lag und Ai im Osten. Dann baute er dort Jehova einen Altar und begann, den Namen Jehovas anzurufen. Danach brach Abraham das Lager ab und zog dann von Lagerplatz zum Negeb. Abraham zog also ständig weiter. Er wurde nicht sesshaft. Er baute keine Wohnhäuser. Er gab sich an jedem Ort, wohin er gelangte, als ein Anbeter Jehovas zu erkennen. Das mag eine Konfrontation bedeutet haben, einen Altar in einem fremden Land zu bauen, dessen Bewohner Götzendiener und einem abscheulichen Geschlechtskult folgten. Er verbündete sich weder mit einem Stadtstaat, noch suchte er Zuflucht in einem der Königreiche Kanaans, noch suchte er Sicherheit bei irgendeinem der Könige. Warum? Warum lebte er als Fremdling und zeitweilig Ansässiger im Land Kanaan? Paulus konnte unter Inspiration darauf antworten, und wir finden das heute in Hebräer Kapitel 11, in den Versen 9 und 10, die wir betrachten wollen, und auch im Vers 13. Paulus verrät uns, warum Abraham so handelte, wenn wir da im Vers 9 lesen: Durch Glauben weilte er als Fremdling im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die wahre Grundlagen hat, deren Bildner und Erbauer Gott ist. Vers 13: Alle diese starben im Glauben, ohne die Erfüllung der Verheißung erhalten zu haben. Aber sie sahen sie von fern und hießen sie willkommen und erklärten öffentlich, dass sie Fremde und zeitweilig Ansässige im Land waren. Was ist uns am Abraham aufgefallen? Zunächst mal, dass er im Glauben handelte, dass er in Zelten wohnte, er und seine Hausgenossen, und dadurch öffentlich erklärten, sie haben hier keinen Dauerwohnsitz, sie sind Fremdlinge und Ansässige. Der zweite Grund war, dass Abraham auf die Stadt wartete, deren Erbauer und Bildner Gott ist. Ja, was war das für eine Stadt, auf die Abraham wartete? Abraham wartete in Wirklichkeit auf das himmlische Jerusalem, das aus Jesus Christus und den 144.000 zusammengesetzt ist. Ganz offensichtlich wollte Abraham von Jehova regiert werden und ein Bürger unter dem Königreich werden. Das war seine Aussicht. Und deshalb hielt er seinen Blick auf die Verheißung gerichtet. Immerhin, sein Glaube befähigt ihn, 100 Jahre als Fremdling und zeitweilig Ansässiger im Land Kanaan zu leben. Denn er blickte auf die Verwirklichung der Verheißung Gottes. Jesus sprach von Abraham, dass dieser sich sehr freute, seinen Tag zu sehen. Und er sah ihn und freute sich. Ja, mit dem Glaubensauge blickte Abraham dem Kommen des verheißenen Messias entgegen. Abraham, so können wir sagen, lebte seinen Glauben im Vertrauen auf Jehova Gott. Werden wir auch so leben? Wir sollten es. Denn wenn sich Abrahams Leben ständig um die Verheißungen drehte, obwohl deren Erfüllung noch in weiter Ferne war, sollte sich da nicht unser Leben umso mehr um Gottes Verheißungen drehen, deren Erfüllung wir so nahe gekommen sind? Wenn dem so ist, dann werden wir es auch ablehnen, in Satans System Ansässige zu werden, sesshaft zu werden oder uns gar zurückzulehnen und uns darin gemütlich zu lassen. Unser Leben und unsere Handlungsweise werden auf jeden Fall, wenn wir den Verheißungen Jehovas unsere volle Zuversicht unserem Glauben schenken, so aussehen, dass alle Welt um uns herum erkennen wird, dass wir ein vorbildliches Verhalten an den Tag legen, das sich an biblischen, christlichen Maßstäben orientiert, dass wir einen Wandel offenbaren, der eines Dieners Jehovas würdig ist und dass wir uns jetzt auf das Leben in Gottes neuer Welt vorbereiten. Es gibt drei Möglichkeiten, die wir aus Gottes Wort erfahren, um dies deutlich unter Beweis zu stellen. Zeitweilig ansässig zu sein, hat Einfluss darauf, was wir uns kaufen oder einkaufen und wie wir materielle Dinge betrachten. Das ist die erste Möglichkeit, um zu beweisen, dass wir zeitweilig Ansässige oder Fremdlinge in dieser Welt sind. In Lukas, Kapitel 14, im Vers 33, bringt Jesus Christus unsere Einstellung zu materieller Habe sozusagen auf den Punkt, wenn wir dort lesen können, im Vers 33 des 14. Kapitels, somit könnt ihr sicher sein, dass keiner von euch, der nicht seiner ganzen Habe lebe wohl sagt, mein Jünger sein kann. Wir merken wieder, es gibt diese zwei Möglichkeiten. Entweder die ganze Habe und dafür zu leben und auf der anderen Seite ein Nachfolger Jesu zu sein. Da könnten wir uns doch auch selbst einmal fragen, leuchten unsere Augen bei der Aussicht schöne Kleider, teuren Schmuck, exquisite Möbel, eine luxuriöse Wohnungseinrichtung zu bekommen? Lasse ich zu, dass diese meine Wünsche mein Leben dominieren und mich des wichtigsten Vorrechtes berauben können, ein durch und durch ergebener Verkündiger und Lobpreiser Jehovas zu sein? Wenn die Dinge, die wir besitzen, dem Dienst für Gott im Wege stehen oder unseren geistigen Fortschritt hindern, dann ist es besser, wir sagen unserer Habe, lebe wohl. Warum funktioniert das? Nun, ein Christ schaut nicht auf die Gegenwart oder was unmittelbar noch vor ihm liegt. Der Blick eines Christen reicht in die gerechte neue Welt. Wir führen uns eine ewige Zukunft mit Jehova, Gott, und mit Christus Jesus, unter deren Führung und Leitung und Herrschaft wir leben wollen, vor Augen. Das, liebe Brüder, das ist unsere Zukunftsperspektive. Heutzutage versuchen wir natürlich, nützliche Vergnügungen in Anspruch zu nehmen und auch materielle Dinge zu besitzen. Das gehört auch zu unserem Leben. Aber das sind nicht die wichtigsten Dinge unseres Lebens. Dafür leben wir nicht. Das Wichtigste in unserem Leben ist die Erkenntnis, dieses System hat abgewirtschaftet. Es geht zu Ende. Wir leben für die gerechte neue Welt und das sollte unser Leben zeigen. Darum sind wir in dieser Welt Fremdlinge. Und wir freuen uns auf die Verwirklichung des Vorhabens Jehovas. Da dürfen wir durchaus mal auf die Treuen der alten Zeit und die Christen des ersten Jahrhunderts blicken. Wie stand es um die Treuen der alten Zeit? Sie ließen sich ihrer Freude nicht berauben, obwohl sie wegen der Anbetung Jehovas ausgeraubt, geplündert wurden, aber sie hingen nicht an ihrem materiellen Besitz. Und bei den Christen des ersten Jahrhunderts war es auch nicht anders. Öffnen wir in Hebräer Kapitel 10 unsere Bibel und erfahren wir den Standpunkt den die Hebräerchristen seiner Zeit einnahmen. Kapitel 10 im Vers 34, da machte Paulus den Hebräerchristen, die durchaus Verfolgungen und Drangsal und Hungersnöte erlebt hatten, ein Kompliment, wenn er ihnen schreibt: Denn ihr habt Mitgefühl für diejenigen zum Ausdruck gebracht, die im Gefängnis gewesen sind, und habt auch den Raub eurer Habe mit Freuden hingenommen, da ihr wisst, dass ihr selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Ja, der Verlust von materiellen Dingen brachte die ersten Christen nicht in Verzweiflung. Sie ließen sich nicht ihrer Freude berauben, denn das Wertvollste hatten sie behalten. Paulus sagt darüber: einen besseren und einen bleibenden Besitz. Zuversichtlich erwarteten sie das, was Jehova und Christus Jesus verheißen hatten, nämlich die unverwelkliche Krone des Lebens, Leben im himmlischen Königreich. James, ein 70-Jähriger, und seine Familie verloren durch den Bürgerkrieg ihres Landes alles Hab und Gut. Was verloren sie nicht? Ihre Freude an Jehova. Warum nicht? James und seine Angehörigen konzentrierten sich nicht auf das, was sie verloren hatten, sondern auf das, was ihnen geblieben war. Und man staune, das Lesen der Bibel war ihnen geblieben, der Besuch der Zusammenkünfte, das wunderbare Verhältnis zu Jehova, eine Bruderschaft, in der sie eingebettet waren, und die christliche Hoffnung. Ganz anders war das bei Lots Frau. Jesus stellt sie uns in Lukas 17 im Vers 32 als ein warnendes Beispiel hin, als er sagte: Denkt an Lots Frau. Gottes Sohn konnte ja in seiner vormenschlichen Existenz gut beobachten, was seinerzeit geschah. Und der Bibelbericht in 1. Mose 19 im Vers 26 gibt das auch wieder. Und seine Frau begann sich hinter ihm umzuschauen, und sie wurde zu einer Salzsäule. Warum drehte sich Lots Frau um? Sie war doch schon kurz vor Erreichen des Zieles. Könnte es sein, dass sie an ihrem materiellen Besitz hing und an ihren Bekannten? Lots Frau konnte sich also wahrscheinlich nicht innerlich von ihrem Besitz und der vertrauten Umgebung trennen. Ihre Bindung an ihr Heim und die materiellen Güter war stärker als ihre Liebe zu Gott. Ihr Leichtsinn, ihr Ungehorsam kostete ihr das Leben. In Matthäus Kapitel 19, im Vers 21 und 22, die wir zitieren, ist unter anderem ein Ausschnitt aus dem Gespräch, das ein reicher Vorsteher mit Jesus Christus führte. Ein Vorsteher, vielleicht sogar ein Glied des Sanhedrins, der das Gesetz Moses hielt und der Jesus folgende Frage stellte: Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Dann ergab sich ein Gespräch und dieser junge Mann schiebt noch eine Frage nach und fragt: Was fehlt mir noch? Und Jesus gibt darauf eine Antwort, die wir in Matthäus 19 im Vers 21 und im Vers 22 mitlesen können. Dort heißt es unter anderem: Jesus sagte zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe deine Habe und gib den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Jesus sagte zu dem Mann: Wenn du vollkommen sein willst. Das heißt so viel, wenn du dich voll entfaltest im Tun des Willens Gottes. Er hatte bereits einige Dinge auch schon, die das Gesetz erforderlich machte, getan. Aber Jesus sagte: Entfalte dich voll, sei vollständig im Tun des Willens Gottes und folge mir nach. Das war eine schwere Entscheidung für diesen jungen, reichen Mann. Wie entschied er sich letztendlich? Vers 22. Als der junge Mann dieses Wort hörte, ging er betrübt hinweg, denn er hatte viele Besitztümer. Wäre er doch ein treuer Nachfolger Jesu geworden, dann hätte er doch genau das bekommen, was er sich wünschte, ewiges Leben. Und nehmen wir an, er wäre treu geblieben, 66 unserer Zeitrechnung, da war dieser historische Zeitpunkt gekommen, wo Jerusalem umlagert worden war von Heeren. Nicht das abscheuliche Ding an heiliger Stätte war erschienen, das Signal aufzubrechen, Jerusalem und Judäa zu verlassen und in die Berge zu fliehen. Dann hätte er, wenn er gelebt hätte, dieses Signal beachtet und wäre nicht einer der über 1.100.000 Todesopfer geworden, die die Belagerung und Zerstörung Jerusalems nach sich zog. Wie schade. Erkennen wir, warum dieser Bibelbericht für uns alle, ob wir nun viel haben oder weniger haben, von Bedeutung ist? Wir müssen aufpassen, dass Geld und Besitztümer nicht einmal eine so große Rolle spielen, dass wir uns nicht nach dem neuen System der Dinge sehnen, sondern gern in diesem System alle Bequemlichkeiten und finanziellen Möglichkeiten nutzen. Da kommen wir dann zu dem zweiten Aspekt, der uns helfen soll, als Fremdlinge und zeitweilig Ansässige zu leben, nämlich der Hinweis, den wir schon während 1,5 Tagen besprochen haben. Ihr seid kein Teil der Welt. Wir gehen also, was das Leben in diesem Weltsystem anbelangt, auf Distanz. Wir halten Abstand. Wir dürfen uns nicht an das gegenwärtige System der Dinge klammern. Nein, dieses alte, vergehende System, diese Weltordnung ist nicht unsere feste Adresse, ist nicht unser fester Wohnsitz. Wie machen wir das deutlich? Nun, 4 Punkte könnten wir nennen. Wir halten loyal zum Königreich und wir unterstützen den Christus Jesus in den Belangen, die heutzutage mit seiner Regierung der Menschheit verkündigt werden müssen. Wir halten uns aus der Politik heraus und wir lassen uns vom Geist der Welt nicht anstecken, sind nicht mit ihren militärischen Zielen und Absichten in Übereinstimmung und dienen auch nicht im Militär. Wir stehen fest zum Christus und verkündigen sein Königreich. Das ist unsere Stellung in dieser Welt. Paulus vergleicht diese Stellung, die wir einnehmen in dieser Beziehung in 2. Korinther 5 im Vers 20 mit der eines Botschafters oder Gesandten. Natürlich spricht er in erster Linie von den gesalbten Brüdern Jesu Christi. Das ist für uns klar. Er sagt, wir sind daher Gesandte an Christi Stadt. Als ob Gott durch uns inständig bitte, an Christi Stadt bitten wir, werdet versöhnt mit Gott. Es liegt auf der Hand, ein Botschafter oder ein Gesandter vertritt seinen Staat oder sein Regierungsoberhaupt in einem anderen Land, mischt sich aber nicht in die Angelegenheiten des Gastlandes ein, sondern er bleibt neutral. Er setzt sich sehr wohl für seine Regierung und seine Interessen ein, die er repräsentiert. Und genauso machen es die gesalbten Brüder Jesu Christi in der Zeit des Endes. Sie treten auch für das himmlische Königreich ein und als Folge ihres engagierten Dienstes für dieses Königreich, man beachte, sind jetzt Hunderttausende Jahr für Jahr Untertanen des Königreiches geworden. Man denke daran, beide Gruppen, Gesalbte und Glieder der großen Volksmenge, repräsentieren das Königreich des Messias. Was auch immer kommt, wir lassen uns durch keine Macht dieser Erde zwingen, gegen unsere Glaubensbrüder zu kämpfen. Wir lieben unsere Brüder. Wir haben uns Jehova hingegeben und wir betrachten unsere Brüder als geliebte Brüder und lassen uns nicht einreden, Menschen in einem anderen Land seien unsere Feinde. Wir bleiben neutral. Wir kommen noch auf den dritten Aspekt zu sprechen, der uns helfen soll, als Fremdlinge und zeitweilig Ansässige in dieser Welt zu leben. Und er erfordert eine Eigenschaft, die wir mit Geduld, ja, oder mit Langmut wiedergeben können. Das ist die Aufforderung, die der Prophet Micha im Kapitel 7, im Vers 7 an uns richtet und die unsere Aufmerksamkeit auch erfordert. In Micha 7, im Vers 7, was aber mich betrifft, da ist vielleicht jeder Einzelne von uns angesprochen. Ich, nach Jehova werde ich ständig Ausschau halten. Ich will eine wartende Haltung gegenüber dem Gott meiner Rettung bekunden. Mein Gott wird mich hören. Die Rede ist also von einer wartenden Haltung gegenüber Jehova und dem Kommen seines Tages. Dieser Tag Jehovas wird für sein Volk Rettung bringen. Einige mögen entmutigt sein, weil ihnen der Gedanke kommt, nach all den vielen Jahren oder Jahrzehnten treuen Dienstes könnten sie womöglich diesen großartigen Tag nicht miterleben. Das mag sie auf der einen Seite traurig stimmen. Doch es gibt einen positiven Aspekt, den Petrus uns vorstellt in seiner Aussage in 2. Petrus 3 im Vers 15, betrachtet die Geduld unseres Herrn als Rettung. Warten heißt nicht, die Hände in den Schoß zu legen. Wir sollen uns ja vor Augen führen, uns durch den Sinn gehen lassen. Die Geduld unseres Herrn bringt Rettung für Menschen. Die wartende Haltung ist also Millionen gerecht gesinnter Menschen zum Vorteil geworden. Also persönlich mag man wünschen, diesen Tag zu erleben, lieber ganz nahe morgen als irgendwann. Das ist so das persönliche Interesse. Das ist das eine Leben. Und auf der anderen Seite steht das Leben von Millionen Menschen, die aus der Geduld Jehovas profitiert haben. Nur mal zwei Zahlen dazu. 1950 gab es 373.430 Königreichsverkündiger. Und unser Jahrbuch von 2010 belegt 7.313.173 Verkündiger. Also die Geduld Jehovas bringt Menschenrettung. Wir möchten deshalb nicht in diesem System sesshaft werden. Das würde ja bedeuten, dass wir nicht auf Jehova warten. Unser Zustand ist eher mit Auswanderern aus einem Land zu vergleichen, die in ein fernes oder in ein unbekanntes Land auswandern wollen. Bis in die Gegenwart haben dies Millionen Menschen dieser Erde getan. Aber wir wandern nicht aus diesem alten Weltsystem aus und wissen nicht, wohin es geht. Vor uns liegt das Ziel, die gerechte neue Welt. Und aus diesem Grunde haben Hunderttausende Jahr für Jahr Änderungen vorgenommen, lernen die reine Sprache kennen, arbeiten hart in Wort und Lehre und verbrauchen sich im Dienst für Jehova. Einige in unserer Mitte hier, in unserem Kreis, sind schon mehr als 60 Jahre als Fremdlinge lebend in diesem Weltsystem. Abraham lebte 100 Jahre. Und wie gesagt, nur mit seiner Hausgemeinschaft. Wir in unserem Kreis mit Hunderten von Brüdern oder einer weltweiten Bruderschaft. Abrahams starker Glaube führte dazu, dass er 100 Jahre unter Menschen leben konnte, die behaupteten, das Land gehöre ihnen und die ihm das Leben schwer gemacht haben. Wir können genauso standhaft sein wie Abraham, denn wir sind der Überzeugung, der Lebensweg, den Jehova für uns vorgezeichnet hat, auf dem wir uns freiwillig begeben haben, ist der beste. Es gibt keine Alternative dazu. Wir haben diesen Lebensweg begonnen. Mit unserer Taufe haben wir uns auf diesen Weg der Rettung begeben. Und auf diesem Weg, liebe Brüder, da wollen wir bleiben, da wollen wir ausharren, wie Jesus uns das ankündigte. Wer aber ausgeharrt haben wird bis zum Ende, der wird gerettet werden. Möge das unser Ziel sein, unter der liebenden Fürsorge Jehovas, der Rettung entgegenzublicken. Das ist unser Ziel. Mit diesem Kreiskongress endet also auch für den Kreis 453b eine vierjährige Zusammenarbeit, die unser lieber Bruder Rainer, bitte erlaubt mir diese ganz persönliche Anredeform, wir kennen uns über viele Jahrzehnte gemeinsamen Dienstes und seiner lieben Frau Regina. Wir haben sie als Mitarbeiter an unserer Freude kennenlernen dürfen. Wir sagen mit 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 2, Dank sei Jehova, dass er euch uns gegeben hat. In vier Jahren der Zusammenarbeit wächst man natürlich zusammen. Mit treuen, lieben Kämpfern auf der einen Seite, Regina und ihr lieber Mann Rainer. Auf der anderen Seite die 755 Verkündiger hier in unserem Kreisteil. Eure Liebe, euer Eifer, euer Fleiß im Predigtdienst offenbar geworden, ja euer aufopferungsvoller Dienst mit Anstrengung, gereichte uns zur Glaubensstärkung und zur Ermunterung. Die letzten vier Jahre beinhalten 208 Wochen. Von diesen 208 Wochen war unser Bruder Hinz, der Rainer, mit seiner Regina 12-mal von Büchenbach in den Kreis gefahren. Ihr kennt ja die Entfernung, nicht? Ja, und hat eine der 20 Versammlungen des Gesamtkreises besucht. Dazu gehört auch, dass er eine ganze Woche mit dem Kreisaufseher und seiner Frau zusammengearbeitet hat. Also 8-mal ist er in eine gastgebende Versammlung gefahren. Also da muss man nicht denken, der hat bloß Dienstag 2,5 Tage des Dienstes verrichtet. Ja, aber dann fährt er hierher. Dann ist die Vorbereitung und die Durchführung des Kreiskongresses angesagt. Also in diesen gastgebenden Wochen und in den Wochen des vermehrten Dienstes mit dem Kreisaufseher haben beide mit Dutzenden von Brüdern und Schwestern zusammengearbeitet. In 1. Thessalonicher Kapitel 1 im Vers 3 ist deshalb auch in einem Sinne von solch treuen Männern und Frauen die Rede, die Paulus in der Versammlung Thessalonich fand und schreibt dann über sie, denn wir erinnern uns unablässig eures Glaubenswerkes und eurer liebevollen und anstrengenden Arbeit und eures Ausharrens. Wir haben das genießen dürfen. Und wenn wir an das Lied von heute Vormittag, Lied 63, denken, da möchte ich die letzte Strophe zitieren, passt auf unsere beiden Lieben, den Rainer und die Regina. Nicht? Es hieß da unter anderem, echte Liebe zu den Brüdern, die im Dienst uns gehen voran, deren Rat uns sicher leitet, nehmen wir ihn dankbar an. Denn Jehova Gott uns segnet, wenn wir halten sein Gebot, wenn wir treu sind, immer treu sind, handelt er als unser Gott. Wenn ihr jetzt, liebe Regina und lieber Rainer, unseren Kreisteil verlasst, dann nehmt bitte die Grüße von 755 Brüdern und Schwestern sowie natürlich auch von mir und meiner Frau entgegen. Wir rufen euch zu, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Und damit sind wir auch beim Schlussvortrag von Bruder Rainer Hinz. Ihr könnt die Welt besiegen. Und wir hören ihn damit zum letzten Mal.